Ja, wenn man mal so 3-4 Minuten Stille ist, dann merkt man, wie gut einem das tut. Und vielleicht fängt man an nachzudenken, warum das zu selten ist. Liebe Angelika, ganz herzlichen Dank auch für die Bilder von unseren Freizeiten. Du hast das so schön gesagt, das hätte ich nicht besser sagen können. Ich wollte auch sagen, wir hatten ja diese Tage schon auch so Informationsblättchen, Einladungen zu den Freizeiten. Ich habe noch mehr dazu gelegt. Nehmt es euch gerne mit. Und wer Fragen hat zu den Freizeiten, heute könnt ihr mich noch fragen, aber sonst natürlich auch die Ehepaare Hirt und Ott gerne ansprechbar. Kann man so sagen? Ja, ne? Gut, aber nehmt euch genügend mit. Also man ist da immer vorsichtig und ein und dann fällt einem hinterher doch noch Freunde ein, denen man das geben könnte. Also meistens ist ja so, Einladungen gibt es genug. Da ist kein Mangel in unserem Land hier. Ja, so ist das. Ich habe in einer christlichen Familienzeitschrift einen Titel gesehen, 1 plus 1 gleich, ja, viel auf, ne? Gleich ist eine der einfachsten Gleichungen überhaupt, ne? 1 plus 1 gleich 3. Ist ein bisschen wie ein Rätsel. Da fragt ein Mann, ich bin nicht ganz sicher, vielleicht war es auch eine Frau. Entschuldigung. Jedenfalls jemand fragt ein junges Paar, wie geht's euch denn? Ja, sagt der Mann, also mir geht's zurzeit eigentlich ganz gut. Was meine Frau betrifft, müsst sie selber sagen. Die Frau zögert und die Fragende oder der Fragende sagt, ich hab's eigentlich anders gemeint. Ich fragte, wie es euch gemeinsam geht. Das heißt, eurer Ehe. Und meinte damit, es besteht eine Ehe nicht nur aus einem Menschen plus einem Menschen, sondern gleichzeitig aus einer Zweiheit. Also zwei Menschen, die eine Einheit bilden, sind auch etwas Neues. Sie sind nicht nur der und die, sondern eine Ehe, eine Gemeinschaft, eine neue Einheit. Das lesen wir schon ziemlich am Anfang der Bibel. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und in dem Abschnitt, den wir übersprungen haben gestern, das ist ein Abschnitt, der sich ganz speziell mit der Ehe befasst, da kommt ein ganz interessantes Wort von Paulus dazu. Er sagt, nochmal dieses Zitat, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Also dieser neuen Einheit. Und jetzt kommt's. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also, wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt und sein Leben mit dem Leben Jesu verbindet, entsteht da eine neue Einheit, ähnlich vergleichbar der neuen Einheit, die entsteht, wenn ein Mann und eine Frau zueinander Ja sagen fürs ganze Leben. Eine neue Einheit, die darauf gezielt ist, untrennbar zu sein. Jesus sagt ja dazu, und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Eine neue Einheit, ein Mensch und Christus, Christus und ein Mensch, nämlich ein Mensch in Christus. Ein Mensch in Christus. Mit ihm so verbunden, wie man nur miteinander verbunden sein kann. In dieser Welt ist es eben die Ehe, die eigentlich die tiefste Verbundenheit von zwei Menschen, wie Gott das am Anfang geordnet hat, zeigt, man sieht es da, man staunt darüber, dass so etwas möglich ist, dass da eine Einheit ist, die nur mit schrecklichen Schmerzen und viel Not auseinandergerissen werden kann, was ja leider viele Menschen durchmachen und darunter leiden ganz bestimmt. Ein Mensch in Christus ist eine neue Einheit. Da ist nicht nur auf der einen Seite Jesus Christus, der zu diesem Menschen spricht, der ihm ganz bestimmte wichtige Dinge zeigt und sagt, und auf der anderen Seite der Mensch, der sich von ihm führen lässt, sondern sie sind eine neue Einheit, der Mensch in Christus. Wir lesen 1. Korinther 1, Vers 30. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Er sagt hier ganz schlicht und einfach, Gott hat es gemacht, dass du in Christus bist. Durch etwas ganz Einfaches. Das haben wir schon gehört in diesen Tagen. Du hast an ihn geglaubt. Und weil du an ihn geglaubt hast, hat er dir seine Gnade geschenkt und aus Gnaden dir deine Schuld vergeben und ein Kind Gottes aus dir gemacht. Und an dem Tag, in dem Moment, wurdest du mit Christus so vereint, dass jetzt nicht mehr er irgendwo ist, eben in den himmlischen Welten, und du hier irgendwo auf dieser Erde, sondern dass ihr zwei zu eins geworden seid. Zu einer neuen Person, Mensch und Christus in eins. Er hat dich in Christus versetzt. Und das finde ich gewaltig, das zu sagen, zu wissen, ich bin nicht einer, der jetzt versucht, auf alle mögliche Art und Weise Gott zu gefallen, zu tun, was er will, seine Gebote zu halten, ja, Jesus Christus nachzufolgen, sondern viel, viel mehr als das. Nämlich einer, der zu einer Einheit mit Jesus Christus geworden ist. Was das bedeutet, das sagt dieser Vers. Er zählt uns einige Dinge auf, man könnte noch mehr nennen. Er ist uns geworden Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung. Ich greife nur mal die Gerechtigkeit heraus. Und ich glaube, ich habe in diesen Tagen schon öfters darüber gesprochen. Christus ist meine Gerechtigkeit, heißt das. Ich brauche keine eigene. Ich muss sie nicht schaffen. Ich muss ihr nicht ständig nachjagen. Ich muss nicht versuchen, Gott mein Leben so zu präsentieren, dass er mich anerkennt, dass er mich lieb hat, dass er in meinem Leben wirkt. Das hat Jesus getan. Und seine Gerechtigkeit mir geschenkt, die habe ich angezogen wie ein Kleid. Und darf jetzt gerecht sein, einfach weil er, der Gerechte, Jesus, mit mir zu einer Einheit geworden ist. Er ist meine Gerechtigkeit. Und das bedeutet in jeder Situation meines Lebens, auch wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist also nicht viel von dieser Gerechtigkeit bei mir zu sehen, dass ich sagen darf, aber Jesus, in dir bin ich trotzdem gerecht, denn du bist meine Gerechtigkeit. Die ist unanfechtbar. Gott hat das einmal gesagt und das gilt für alle Zeit, dass Jesus für uns, der Gerechte, für die Ungerechten gestorben ist, damit er uns zu Gott führte. Diese Gerechtigkeit sieht Gott, wenn er mich sieht auf der Erde, dann darf ich wissen, vor mir steht Jesus in der Gegenwart Gottes und das deckt mich mit meiner Ungerechtigkeit. Es deckt mich mit meiner Ungerechtigkeit ab. Er ist meine Gerechtigkeit. Man kann natürlich auch, wenn man will, auf seine Gefühle schauen und sagen, ich fühle mich jetzt aber nicht gut vor Gott. Man kann auf seine Erfahrung schauen und sagen, ich habe aber ziemlich viel versagt in der Vergangenheit. Man kann das vielleicht auch, wenn man will, für wichtiger nehmen als das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und das, was Gott sieht, nämlich Jesus Christus, der diesen Menschen, mich, deckt, weil ich in Christus bin. Das ist unsere Sache. Ob wir unsere Gefühle und unsere Erfahrungen wichtiger nehmen, als das, was Gott getan hat. Und was er sagt in seinem Wort, daraus wissen wir es. Das ist unsere Sache. Das können wir halten, wie wir wollen. Und genauso ist es mit der Heiligkeit, das ist das gleiche Wort wie Heiligung. Ach, was mühen sich manche Christen ab, sich zu bessern und zu bessern und zu bessern, sagen, ich möchte so einen gewissen Stand erreichen, aber irgendwie fällt es mir schwer und jede neue, ja, sage ich mal, verpasste Chance oder entmutigende Erfahrung mit sich selbst oder wie wir es nennen wollen, man kann es ja auch viel krasser nennen, scheint ihnen zu beweisen, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Da kann man dann mutlos werden mit der Zeit. Aber es ist vollkommen unnötig, denn die Heiligkeit, die Gott gefällt, erreiche ich alleine nicht. Aber Jesus hat sie erreicht. Er ist so heilig, dass Gott der Vater das 100% anerkennt. Und das Wunderbare ist, er hat es mir zugeeignet. Die Heiligkeit Jesu, sein vollkommenes Wesen, ist jetzt meins. Ich muss es nur wollen. Ich muss es nur nehmen. Ich muss nur glauben, dass Jesus diese seine Heiligkeit mir in meinen Alltag hinein auch umsetzt und mich leitet, dass ich durch ihn heilig werde. Durch ihn heißt ganz einfach, ich muss es ihm überlassen und nicht versuchen, irgendetwas vor ihm zu sein oder zu schaffen oder zu erreichen oder aus mir selbst hervorzubringen, sondern mich überlassen. Eben, wie wir auch gehört haben vorgestern, wir sind Kinder. Und als Kinder können wir uns gut und gerne unserem Vater überlassen. Er schenkt mir diese Heiligkeit. Und das ist ganz was anderes. Wenn ich weiß, mit dir, Jesus, bin ich so, dass ich Gott gefalle. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, ne? Kennen wir die? Als er dem Vater in die Arme sank, da hat der Vater ihm ein neues Kleid gegeben. Und das heißt, weg mit dem ganzen Dreck. Ich sehe dich jetzt einfach nur als mein geliebtes Kind. Hat ihm einen Ring an den Finger gegeben als Zeichen. Du bist mein Sohn, 100%. Und das ist das ganze Problem mit der Heiligkeit. Wenn ich mich nicht als geliebtes Kind, als vom Vater 100% angenommen sehe, den er beschenken möchte, mehr und mehr mit seinen Eigenschaften, sodass ich Jesus immer ähnlicher werde. Oder wie Paulus das sagt, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Wie soll ich das machen von mir selbst? Die Gestalt Jesu Christi. Oder in sein Bild verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich kann mich abstrampeln und mühen ein ganzes Leben lang. Wenn er das nicht macht, wird's nie. Er ist meine Heiligkeit. Und das heißt ganz einfach, ich brauche ihn für alles. Darum muss ich eben wissen, er ist es und er lässt mich auf keinen Fall allein diese Sachen machen. Darauf kann ich mich verlassen. Und wenn ich das tue und sage, Jesus, mach es, ich brauche dich, ich will mehr von deinem Wesen, von deiner Heiligkeit, dann werde ich erfahren, wie er meine Heiligkeit, das steht fest, das steht hier, mir das auch schenkt. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil das ist, Paulus nennt es hier in seinem Epheserbrief auch, das Geheimnis. Vielleicht lese ich uns das nochmal aus dem ersten Kapitel vor. Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Alles in Christus zusammenzufassen. Wie können wir uns das vorstellen? Eben haben wir schon ein Beispiel gehört, ja? Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Seine Heiligkeit ist meine Heiligkeit. Wie ist das geworden? Und dazu erklärt er sehr schön, finde ich, im Hebräerbrief. Er sagt diesen Leuten, die das Gesetz kennen oder das Alte Testament kennen, sage ich mal, er sagt diesen Leuten, pass mal auf, ihr kennt doch die Geschichte von den Opfern. Da wird für jede Schuld, die ein Mensch vor Gott bekennt, dann ein Tier gebracht, dann bekennt er die Schuld auf dieses Tier, dann wird dieses Tier getötet, das heißt, Gurgel durch und das Blut fließt. Ja, ist kein schönes Bild und es soll auch kein schönes Bild sein, weil Gott sagt, Sünde verdient Tod. Ich, der gnädige Gott, hab dich so lieb, dass du nicht sterben musst für deine Sünde, sondern dass ich dieses Tier an deiner Stelle sterben lasse. Dann wurde es geopfert, teilweise verbrannt. Und er sagt hier im Hebräerbrief, und das hat wieder mit diesem Thema Gerechtigkeit zu tun, auch mit dem Thema Heiligkeit. Er sagt hier in Hebräer 9, Moment, jetzt habe ich diesen Vers, einen Moment. Ja, er ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ein für alle Mal, das heißt dieses eine Mal, wo er mit seinem Blut die Schuld aller Menschen gesühnt hat. Das heißt, die Strafe für die Schuld aller Menschen auf sich genommen und dafür gebüßt hat. Ein für alle Mal heißt, es ist egal, wann, irgendwann in der Zukunft, von diesem Zeitpunkt an, seines Todes am Kreuz, bis er wiederkommt, wann irgendwann ein Mensch mit seiner Schuld kommt, sie ist bezahlt. Eine ewige Erlösung heißt, von da an bis in Ewigkeit gilt das Opfer Jesu, gilt sein Blut als Bezahlung für jede Schuld. Eine andere Bezahlung wird auch nicht angenommen. Gute Wünsche, gute Vorsätze, kräftiges Bemühen, sich quälen, egal was, alles nichts. Dies ist das Einzige, was Gott anerkennt. Und darum heißt es Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für allemal das Opfer. Das heißt, wir heute, fast 2000 Jahre danach, wissen 100% aufgrund des Wortes Gottes. Gott hat das Opfer Jesu angenommen und es gilt für alles, was in meinem Leben passieren mag. Ich darf dieses Opfer in Anspruch nehmen. Niemand kann mir sagen, diese Schuld ist zu groß, die vergibt Gott dir nicht. Das heißt in Christus. Ich habe in ihm das, was ich brauche. Das hat Gott so bestimmt und darum gilt es. Ein Problem, das viele Christen haben, ist in mir, das ist in meinem Fleisch, Römer 7, wohnt nichts Gutes. Was wohnt in meinem Fleisch? Er erklärt es an anderer Stelle, die Sünde wohnt im Fleisch. Sünde ist eine Macht. Und ist eine Macht, die jeder kennt. Also ich meine jetzt jeder Mensch. Sobald er irgendwie denken und sich selbst beobachten kann, weiß er, was Sünde ist. Er nennt es vielleicht nicht so. Und ich muss auch sagen, wir haben oft auf der Straße gepredigt. Man konnte den Menschen also feine Sachen sagen. Und sie waren ganz gespannt dabei, bis das Wort Sünde fiel. Da war mindestens die Hälfte weg. Aber der Grund ist sehr einfach zu sagen, das hört kein Mensch gern, dass da etwas ist. Aber es ist der Beweis dafür, dass sie ein Problem damit haben, ja, wenn sie sich dann schnell verdrücken. Sünde ist das Problem jedes Menschen, auch des Christen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Also wir machen uns etwas vor, wollen etwas Besseres darstellen, als wir in Wirklichkeit sind, tun im Grunde oder haben im Grunde das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir wissen, was das ist, nicht? Die Heuchelei. Ich mache anderen etwas vor, in Wirklichkeit sieht es dahinter ganz böse aus. Und darum beschäftigt sich natürlich die Bibel mit diesem Problem der Sünde. Nachdem er gesagt hat, kann alles vergeben werden, sagt er aber, ein kleines Problem ist da noch, sie kommt immer wieder. Stimmt das? Sie kommt immer wieder. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Also, boah, weiß ich, wie viel Mal am Tag? Komm zu Jesus, bring deine Schuld hin. Immer mehr Gnade. Schönes Gefühl, wunderbare Erfahrung. Ne? Schon wieder vergeben. Aber er sagt, ist das jetzt wirklich alles? Muss das immer so weitergehen? Immer mit den gleichen Sachen, mit den gleichen Sünden? Das wäre wirklich traurig. Dann sagt er auf keinen Fall, und jetzt würden wir vielleicht weiter sagen, also das kann ich Gott doch nicht antun. Ich muss mich doch auch als treu erweisen. Und ich muss mir doch selbst auch ein bisschen Mühe geben, oder? Das ist unsere Denke. Weil wir sagen, es muss von mir ausgehen. Und wenn es nicht von mir ausgehen, dann passiert nichts. Ich denke, ich muss es machen. Und das Interessante ist, Paulus sagt ganz was anderes. Er sagt, auf keinen Fall, Römer 6, Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Ich habe Protest gehört an dieser Stelle von Christen, die sagen, ich bin nicht der Sünde gestorben, sie ist sehr real noch da. Moment, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Ich muss was dazu erklären. Vielleicht aus der Pfingstpredigt des Petrus, der gesagt hat, kehrt um oder ändert eure Gesinnung. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Biblisch ist, Taufe und Sündenvergebung ist eins. Und das weiß ich von vielen anderen Stellen, die ich sagen kann. Das heißt, nicht, wenn ich ins Wasser gehe, wird mir dadurch die Sünde vergeben, sondern umgekehrt. Das ist eine Sache. Wenn ich zu Jesus komme und mir meine Sünden vergeben werde, gehört die Taufe mit dazu. Was ist Taufe? Und das erklärt er hier. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also, begraben durch die Taufe in den Tod. Die Taufe ist ein Symbol. Sie zeigt, rein ins Wasser, er stirbt. Wer? Ist doch klar. Der alte Mensch. Von dem haben wir vorgestern gehört, ja? Alter Mensch, neuer Mensch. Der alte Mensch stirbt. Er ist eine gewisse Zeit im Wasser, er ist begraben. Und begraben tut man jemand, der wirklich tot ist, wirklich richtig tot ist. Und dann kommt er wieder heraus und das heißt neues Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist jemand, wo? In Christus ist da eine neue Kreatur. Diese Verse lese ich dazu, damit wir verstehen, wie das passiert. Gott hat mich mit Christus eins gemacht. Und zum Beispiel daran sehe ich, hey, ich bin mit ihm, es kommt gleich, Vers 6, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Gott hat was gemacht. Er hat mich mit ihm vereint und das heißt, der da am Kreuz hängt, das ist Jesus Christus und ich. Und es ist wichtig, dass wir das mal sehen, beziehungsweise, dass wir ein Ja dazu finden. Und dass wir sagen, ja, das ist mein Platz. Das habe ich eigentlich verdient. Und ja, wunderbar, das ist mein Platz, weil der ich einmal war, ohne Jesus, der ist zum Glück jetzt tot. Wenn Gott das sagt, wenn er das macht, wenn er mich mit Jesus vereint, dann kann ich das wirklich auch annehmen. Jetzt habe ich das entscheidende Wort nicht gesagt. Ich kann es glauben. Und glauben heißt, wann immer ich glaube, ja, Jesus, mit dir bin ich der Sünde gestorben, weil ich mit dir am Kreuz hänge, weil Gott mich mit dir vereint hat. Wann immer ich das glaube, werde ich es erfahren. Ich kenne eine Menge Situationen in meinem Leben, habe ich nicht geglaubt. Und darum hat es auch nicht, entschuldigt, wenn ich das falsche Wort jetzt sage, funktioniert. Wir denken ja so, wir möchten eine Funktion haben. Am liebsten hätten wir, dass das alles automatisch funktioniert. Glaube ist nicht automatisch. Und das kennt jeder von uns aus seinem eigenen Leben. Wir stehen vor einer Situation und fangen an zu zweifeln, fangen an zu sorgen, denken uns schon viele eigene Lösungen aus und dann, oh, hat vielleicht Gott eine Lösung für mich bereit? Irgendwann plötzlich blitzt das auf, ja, und dann merken wir, auf was für einem Trip bist du da, ja? Was für einen Weg gehst du da? Du machst die Dinge alle selbst. Wie oft sind wir in der Entscheidung, glaube ich oder glaube ich nicht? Wie oft? Und das ist der Weg, zu sagen, Gott, was du getan hast, das stimmt. Ich bin tatsächlich in Christus. Und das Wunderbare ist, wenn ich mit ihm verwachsen bin, sagt er im nächsten Vers, mit seinem Tod, werde ich es auch mit seiner Auferstehung sein. Und Auferstehung heißt Leben. Und Leben heißt also nicht Leben für mich. Das neue Leben heißt Leben für Gott. Das ist mein Leben. Christus ist mein Leben, hat Paulus gesagt. Leben für Gott, das ist das neue Leben. Und das fällt uns gar nicht so leicht, weil wir sagen, irgendwie fällt mir das sehr, sehr schwer. Ich habe nicht so ganz die Fähigkeiten dazu, nicht? Leben für Gott, oder? Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht das öfters so. Ich habe nicht so die Fähigkeiten dazu. Genau, im Glauben darf ich wissen, ich bin auch mit Christus auferstanden. Paulus sagt das an einer Stelle, Philipper 3, da sagt er, was mir früher Gewinn war, das betrachte ich als Schaden, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Geht nicht anders, eben weil ich mit ihm auferweckt worden bin zu neuem Leben. Das ist ein innerer Prozess, das ist ein göttlicher Prozess. Gott hat was gemacht, der hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Und ich kann euch wirklich sagen, ganz im Ernst jetzt, wenn wir das nicht glauben, Ich sage nicht, wenn wir das nicht wissen, man muss nicht alles wissen, aber wenn wir das nicht glauben, dass ich ein neuer Mensch bin, dann wird es mir wahnsinnig schwer fallen, Christ zu sein. Es wird mir sehr, sehr schwer fallen. Ganz bestimmt. Christus ist der einzige wirkliche Christ. Also der einzige, der wirklich Gott gefallen kann. Aber er möchte es sein durch Millionen von verschiedenen Leben hier auf dieser Erde, von denen ich eins bin und auch sehr, sehr gerne sein möchte. Habe ich das so ein bisschen zeigen können, wie Gott das sieht, dass er mich eins macht mit ihm, damit ich, ja, durch ihn funktioniere. Und er durch mich lebt. Den Galatern sagt Paulus das, also Menschen, die auf einem ganz falschen Weg waren, die versuchten alles selbst zu machen und meinten, ich kann nur Gott gefallen, wenn ich ihm etwas präsentiere als meine eigene Leistung, Gesetz. Und er sagte, ich habe so für euch gerungen, damit Christus in euch Gestalt gewinne. Ich möchte ihn sehen in euch. Das geht nicht darum, irgendwelche christlichen Regeln zu beachten oder sowas, sondern dass Jesus in euch Gestalt gewinnt, dass er zu sehen ist in eurem Leben. Er hat uns mit Jesus Christus eins gemacht. Ich bin in Christus. Da sagt er hier in Epheser 1, ich komme nochmal zurück auf das erste Kapitel, in Epheser 1, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zur Sohnschaft. Ich bin Sohn, Tochter Gottes. Und weiß jetzt nicht, wie wir uns vorkommen, fühlen. Wir werden durch die Lieder immer wieder daran erinnert, du bist Gottes Kind, du darfst dem Vater vertrauen. Und wie oft möchten wir gerne, ja, ich sag mal so sein, dass Gott Gefallen an unserem Leben hat. Vielleicht so wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der andere, der ältere Sohn, der gesagt hat, Vater, ich muss das mal kurz eben aufschlagen, um es wörtlich zu sagen. Moment. Der sagte, viele Jahre diene ich dir, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Also, ich versuche alles, um deinen Standard zu erreichen, und dann hoffe ich, dass du für mich bist, auch mich lieb hast, mich beschenken kannst. Ich bin noch nicht so weit, aber ich kämpfe darum, ich ringe darum, ich will alles versuchen, damit du mir etwas gibst. Und der andere Sohn, der hatte gerade den gesamten Besitz, den sein Vater ihm gegeben hatte, durchgebracht und kam zurück und wurde mit dem gemästeten Kalb empfangen. Und es wurde ein großes Fest gefeiert und alle waren fröhlich. Was ist der Unterschied? Der eine versucht immer etwas für den Vater zu machen, um ein guter Sohn zu sein und vom Vater anerkannt zu werden. Und der andere sagt, ich habe dem Vater nichts zu bieten, aber ich brauche ihn. Und ich lasse ihn mein Vater sein. Ich will einfach nur Kind sein. Ich brauche dich alle Zeit. Es ist aus Versehen da auf die Leinwand gekommen, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich dieses Lied sehr, sehr liebe. Ich brauche dich. Ich brauche dich heißt, es ist für mich wichtig, dass du etwas für mich tust und nicht ich für dich. Dass du mir dienst und nicht ich versuche, dir zu dienen. Das kommt dann auch danach. Und ich habe das am massivsten an der wunderschönen Geschichte von Maria und Martha immer wieder gesehen. Eine gewaltige Geschichte. Ja, da ist eine Frau, die rackert sich ab für Jesus, aber irgendwann ist sie wirklich fix und fertig. Burnout geht nicht so schnell in einem Nachmittag oder so, das ist ganz klar, nicht? Aber sowas Ähnliches. Jedenfalls explodiert die da in der Gegenwart Jesu und dann sitzt da die Maria ganz ruhig und hört sich von Jesus an, lässt sich dienen, lässt sich dienen. Und das ist das, was die Haltung eines Kindes ist. Das Kind weiß, ich brauche meinen Vater, ich brauche meine Mutter. Ich will mich einfach beschenken lassen von ihm. Und ich muss ihm nicht beweisen, dass ich seiner Liebe wert bin. Dieser Abschnitt in Römer 6, der endet mit den Worten, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das Wort, das hier steht, haltet euch, heißt eigentlich, der rechnet damit. Und rechnen ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was wir exakt machen können. Der Ausdruck kommt aus der Buchhaltung, rechnet damit. Das heißt, setzt bitte in diese Buchhaltung die richtigen Zahlen ein. Und wenn ich das einsetze in meine Lebensrechnung, dass ich der Sünde gestorben bin am Kreuz Jesu, begraben bin und mit ihm auferweckt zu einem Leben, das Gott gefällt, an dem er und ich Freude hat. Wenn ich das einsetze, dann stimmt die Lebensrechnung. Wenn ich immer versuche, etwas zu erreichen, wozu ich einfach nicht die Fähigkeiten habe. Ich sage es nochmal, Römer 7. Und ich glaube, dieses Kapitel kennen ganz viele Christen, weil es so ein bisschen ihre Erfahrung in manchen Situationen widerspiegelt. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich sehe, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und ich bemühe mich darum und versuche, etwas zu schaffen. Und hier steht, er hat es geschafft. Hat einen neuen Menschen aus mir gemacht und sein Kind, das unter seiner Liebe lebt. Und einfach auch diese Liebe genießen darf. Wenn ich in meine Rechnung ein großes Minus oben einrechne, in meine Buchhaltung, ja, dann habe ich Jahre, vielleicht Jahrzehnte zu tun, um das aufzufüllen, um überhaupt auf Null zu kommen. Das ist eine falsche Rechnungsweise bei Gott. Wenn umgekehrt er mir ein riesiges Kapital zur Verfügung stellt, nämlich das ganze Leben Jesu Christi, das er mit der Auferstehung von Gott bekommen hat, ewiges Leben, mit allem ausgestattet, und ich habe das ja am ersten Abend, glaube ich, so ein bisschen dargestellt, also dieses, was uns zum Sitzen gegeben ist, mit allem ausgestattet, was ich brauche, dann ist es absolut wichtig, dass ich sage, in Christus, sagt dieses Wort, gehört es mir. Ich nehme es in Anspruch. Das ist ein Akt des Glaubens. Und Glauben heißt in diesem Fall nicht, ich hoffe oder ich sehne mich danach oder vielleicht gibt mir Gott das ja oder wenn ich erstmal richtig glaube. Glauben heißt hier, ich rechne damit, weil Gott gesagt hat, es ist, darum ist es. Ich bin ein neuer Mensch, ich habe sein Wesen, Jesu Wesen bekommen. Er lebt in mir. Da brauche ich also nicht ständig mich bemühen, Kind zu sein, sondern ich weiß, ich bin es. Und wann irgend dieses Kind ungehorsam war, und ihr lieben Eltern, ich glaube, keiner von uns sagt seinem Kind, wenn es versagt hat, du bist nicht mehr mein Kind, sondern möchte alles tun, damit dieses Kind wirklich als Kind zu dem wird, ja, ich sage jetzt mal bei Menschen oftmals, was ich ihm wünsche, ja, aber bei Gott, das Bestmögliche, nämlich ein Abbild Jesu Christi, der eben das Muster ist. Oder, ja, ich sag mal, der Mensch nach dem Willen Gottes. Gott macht das. Überlass es ihm. Das ist in Christus möglich. Und wenn er hier von Vergebung, Vers 7, der Vergehung spricht, Vergebung der Vergehung durch den Reichtum seiner Gnade, dann heißt das in Christus, darf ich jederzeit mit jeder Schuld, mit jedem Versagen kommen. Und ich weiß, er vergibt mir. Denn diese Erlösung, die ein für alle Mal geschehen ist, die gilt in dieser Situation auch für mich. Egal, was es ist. Egal, was es ist. Ich gehe ein Stückchen weiter. Hier steht, in ihm seid ihr, Vers 13, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die beten und beten, schenk mir deinen Geist, gib mir mehr von deinem Heiligen Geist. Und sein Wort sagt, in Jesus Christus wohnt der Heilige Geist in dir. Du brauchst nicht zu warten, du brauchst nicht zu ringen, zu flehen, sondern überlass dich ihm. Sag, weil ich weiß, dass dein Heiliger Geist in mir lebt, weil dein Wort das sagt und weil ich in dir diesen Heiligen Geist bekommen habe. Das sagt sein Wort ganz klar. Weil Jesus erhöht wurde, Apostelgeschichte 2, darum hat er den Heiligen Geist geschickt. Jeder, der in Christus ist, der hat ihn empfangen. Und Gott wartet darauf, ihn mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Das sagt auch sein Wort. Lasst euch erfüllen. Also er möchte es gerne. Ich brauche nicht zu flehen und zu ringen, sondern nur zu sagen, danke Herr, in dir habe ich den Heiligen Geist empfangen und ich darf damit erfüllt werden. Füll mich mit deinem Geist. Also, in Christus glauben, vertrauen. Jesus selbst hat ein wunderbares Beispiel gegeben und ich glaube, das kennen wir. Und da kommt genau dieses in Christus ganz zentral vor. Es ist Johannes 15, das Beispiel vom Weinstock und den Reben. Bei uns gibt es keinen Wein in der Gegend, wo ich wohne, Schleswig-Holstein. Hier seid ihr wahrscheinlich sehr viel dichter dran und seht öfter mal Rebstöcke. Was fällt einem daran auf? Also besonders jetzt diese Jahreszeit. Ich spreche jetzt nicht vom Oktober. Das ist alles ein bisschen anders. Ja, beschnitten. Genau, da wird ganz viel weggenommen. Mir fällt daran immer auf, was beim Beschneiden auch dann abfällt. Das ist ein ganz dürres Holz, wirklich dünn. Und man kann sich kaum vorstellen, dass aus diesem Holz etwas richtig Schönes, also Frisches, Saftiges, Wohlschmeckendes kommt. Weil das so, ja, die Rebe, was ist denn das schon? Ne? Was ist die Rebe? Tja, Gott hat es so geordnet, dass durch die Rebe die ganze Kraft des Weinstocks fließt. Und die Kraft des Weinstocks schafft die Frucht. Die Rebe, also ich meine, wenn die jetzt da abgeschnitten ist, passiert gar nichts. Und Jesus sagt, das ist das Bild für dein Leben. Wenn du Christ, das heißt in Christus bist, dann kommt alles darauf an, dass du in mir bleibst. Also, dass du dich an mir festhältst, dass du vertraust, dass mein Leben ausreicht, um dein Leben auszufüllen. Und zwar jetzt nicht, bitte in erster Linie, dass dein Leben schön ist, dass alles gelingt, dass du dich wohlfühlst, dass du Spaß am Leben hast, sondern dass das, was ich möchte, durch dich passiert. Habt ihr auch den Eindruck, dass ich da ein mögliches Problem eben angedeutet habe? Es könnte sein, ich möchte etwas anderes als er. Und lass mich das ganz klar sagen. Das kann ein großes Hindernis sein. Ich meine nicht, dass ich in Christus bin, aber dass er das in meinem Leben macht, diese seine Macht und Kraft, dieses neue Leben entfaltet, mich Jesus ähnlich macht und mich erfahren lässt, wie schön es ist, Kind zu sein, wie wunderbar es ist, mit jeder Schuld zu kommen und zu wissen, im nächsten Augenblick weg, ist nicht mehr da, oder auch zu erfahren, wie der Heilige Geist wirklich mein Leben führt. Wie ich erfahre, es ist ja gar nicht meins, es ist ja sein Leben. Er macht große und wunderbare Dinge. Alles möglich, wenn ich das Gleiche will wie er. Die Rebe ist eben doch nur eine Rebe. Der Stock, der ist im Boden, der zieht die ganzen Kräfte daraus. Und sie ist darauf angewiesen, an diesem Rebstock zu sein, an dem Weinstock, an ihm zu hängen, von ihm abhängig zu sein. Das ist ganz praktisch, ja, von ihm abhängig. Bei uns, ja, bindet man sie an, damit, wenn die Reben, das sind ja tolle Züchtungen heutzutage, ne? Wenn die Reben so füllig sind, dass das nicht sofort abreißt, ne? Ehe die überhaupt reif werden. Wir hängen ab von ihm. Und das ist vielleicht der allererste Schritt, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte, was du möchtest. Es ist mir wichtig, in dir zu sein. Es ist mir wichtig, dass dein Leben durch mich fließt. Und darum will ich in dir bleiben. Das ist nicht ein, das Bleiben, das ist nicht eine Entscheidung, das ist nicht ein Tag, sondern bleiben heißt Tag für Tag, Stunde für Stunde, Augenblick für Augenblick. Überlegen wir uns das gut. Will ich das überhaupt? Ist es mir das wert, dass seine Frucht in meinem Leben wächst, dass Jesus an mir zu sehen ist, dass sein Wesen durchkommt? dass ich ihm ähnlicher werde. Ist mir das wert, zu sagen, ja, Tag für Tag will ich von dir abhängig bleiben? Es wird nicht 100% gelingen. Keiner von uns ist perfekt. Da wird es Situationen geben, wo ich versage, aber ich kann augenblicklich zurückkommen. Das heißt auch, bleibt in mir. Komm sofort zurück, wenn du dich auf einem Weg von mir entfernt wiederfindest. Und da gibt es keine Schelte, da gibt es keine Strafe. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist nie passiert. Jesus hat sie nur als Beispiel gegeben, wie Gott ist, wenn Mensch wiederkommt. Wie ist er? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Ja, sicher, das ist das erste Mal, aber so ist Gott immer. Er ändert sich nicht, das denken wir. Wir denken, nun habe ich so viel bekommen und er hat so viel Gutes für mich getan und ich bin untreu gewesen. Ja, das wird er mir nicht verzeihen. Das ist mein Gedanke. Also meiner nicht. Aber vielleicht denkt der ein oder andere von uns das. Und damit macht er sich selbst ein Problem. So ist Gott nicht. Er ist immer gleich. Getreu ist er, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Auf den kannst du dich wirklich verlassen. Aber dieses Bleiben ist ganz, ganz wichtig. Dass du sagst, ne, ich möchte mein Leben wirklich ganz an ihn binden. In Christus ist wirklich mein Leben. Das ist nicht ein Geschenk für einen Moment, sondern das ist ein Lebensprogramm für immer. Und das heißt, alle diese Gaben, auch gerade die uns da zum Sitzen veranlassen wollen, die wir am ersten Abend gehört haben, der Reichtum des Christen, das sind nicht einzelne Geschenke, die Gott uns so runterwirft. Auch nicht gerade besonders dann, wenn ich besonders treu oder gut war im Glauben oder richtig mich einsetzen will oder wenn wir Evangelisation haben in unserer Gemeinschaft, ja, und dann ganz besonders seinen Segen brauchen. Das ist alles in Christus. Jeden Augenblick, jeden Moment für mich da. In Christus heißt, ich kann es immer haben. Aber ich kriege es nicht so, dass es jetzt meins. Genauso wie das Glück einer Ehe nicht einfach so zu haben ist, das nehme ich mir jetzt. Sondern dem, ja, dann, wenn ich den anderen, ich sag mal, umarme mit meiner Liebe, mit meiner Hingabe, mit meiner Fürsorge, mit meiner Selbstlosigkeit, mit meiner Dienstgesinnung, dann habe ich das Glück der Ehe. Das liegt in der Ehe. In diesem wir zwei sind eine neue Einheit. Es ist wunderbar, dass alles da ist. Und ich weiß, ich hoffe, wir wissen jetzt, wo es ist. Es ist in Christus. Und das heißt, er ist immer das Wichtigste für mich. Es gibt keine Methode für ein erfolgreiches Christsein. Es gibt nur einen Herrn, der mich wirklich Christ sein lässt, lebendig durch ihn. Und das ist das, was ich uns von ganzem Herzen wünsche, dass wir in Christus wahrhaft lebendig sind und so diese Fülle seiner Liebe und seiner Gaben in unserem Leben